Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
In meiner großen Naivität, Peer, habe ich, bevor wir diesen Podcast starteten, als wir so planten, was wollen wir denn machen, habe ich geguckt, einfach nur in den Schedule, habe gesehen, Euroleague spielfreie Woche, NBA All-Star Break. Ich meine, das All-Star Game ist ja sowieso vielleicht nicht mehr so interessant, wie es früher mal war. Vielleicht können wir heute mal was machen, sowas ganz Abgefahrenes, so eine Sondersendung, wo wir über Spieler aus den 1970ern reden oder was weiß ich. Und dann hast auch du mich völlig zu Recht darauf hingewiesen. Es ist die ereignisreichste Woche vielleicht überhaupt im europäischen Basketball bisher in dieser Saison. Und jetzt kommt dann auch noch die NBA dazu. Was so viele Geschichten. Wir haben das auseinanderfallende Monaco. Wir haben einen Brawl zwischen Panathinaikos und Fenerbahce mit Matthias Lissor, der immer noch nicht spielt, aber plötzlich beim Schubsen von Gegenspielern sehr fit wirkt. Wir haben Nigel Hayes-Davis zurück in der Liga. Wir haben Kevin Durant und Twitter. Wir haben Chris Paul. Wir haben plötzlich so viele Themen, Peer. Und das in dieser Woche. Und natürlich auch noch die deutsche Nationalmannschaft, die ihren Kader nominiert hat. Es ist wirklich, vielleicht muss der Basketball einfach kurz pausieren, damit die Geschichten wirken können, abseits des Parketts.
Also es ist auf jeden Fall die Richtung Euroleague meine Lieblingswoche, glaube ich. Also eine große Energiespritze wurde für mich persönlich der Euroleague verabreicht. Und ich freue mich, mit dir da einzutauchen. Weil du hast noch nicht mal dieses Jahrhundertspiel, war ein bisschen übertrieben, aber dieses Münchner Spiel war ja noch nicht mal Teil davon, von diesem, und das war schon ein Spektakel, aber nicht mal das hat es in den Rundown geschafft, diese Woche.
Oh ja. Ja, vielleicht starten wir einfach schnell da. Ich habe das Gefühl, das ist schon wieder Jahre her. Ja. Es fühlt sich an, als wäre es 2021 gewesen oder so. Aber die Bayern verlieren in Overtime gegen Maccabi. Wir reden jetzt schon so ein bisschen seit Wochen davon, dass es immer die letzte Chance ist, vielleicht noch an die Play-Ins hinzukommen. Man ist jetzt 4 Siege hinter Roter Stern auf Platz 10 mit noch 10 Spielen verbleiben. Das ist mathematisch natürlich sehr unwahrscheinlich, dass in die Richtung nochmal was geht. Wir haben aber gleichzeitig über diese extrem positive Richtung der Münchner in den letzten Wochen gesprochen und du hast es schon gesagt. Also dieses Spiel gegen Maccabi, also ein spektakuläreres Spiel mit mehr merkwürdigen und aufregenden und geilen Geschichten gab es wahrscheinlich in der ganzen Euroleague-Saison nicht. Andy Obst, mal wieder eine Gala mit 33 Punkten. Wir haben einen kombinierte Will Raymond und Tamir Blatt, 11 von 11 von der Dreierlinie. Maccabi trifft 20 Dreier in diesem Spiel. Die Bayern treffen auch 15 von 30. Wir haben Neno Dimitrijević, der kurz vor Ende der Regular Time ein 4-Punkt-Spiel abschließt, erfolgreich, was so aussieht, als würden die Bayern das Spiel damit gewinnen. Sie verlieren es dann dennoch in Overtime. Deine Gedanken, ich war ja live dabei, ich habe es ja kommentiert,
das Spiel. Deswegen ist es viel spannender. Das ist viel spannender, deins zu hören. Ich habe, glaube ich, ich war erst ab dem vierten Viertel dabei, deswegen habe ich das meiste verpasst. Aber es ist, für mich reiht es sich so ein bisschen ein. Also dieses Jahr, du hattest letztes Jahr das Jahr, wo du einfach wahnsinnige Spiele gewonnen hast, diese Edwards zweiten Halbzeiten und so. Und du hattest irgendwie einen Record und dachtest immer, gefühlt sind die Münchner 3-4 Siege besser als auf dem Papier, als sie sind. Und dieses Jahr ist es einfach genau andersrum. Also das ist jetzt eins dieser vielleicht 5 Spiele mittlerweile, dass du einreihen kannst und sagst, okay, wie du schon, wenn nicht die 2 Spätzle 11 von 11 gehen, gewinnst du das Spiel sowieso und dann hast du 13 Siege und dann bist du wirklich noch mal ein paar Wochen im Rennen und so ist es wahrscheinlich jetzt der finale Stoß gewesen.
Ja, da war ein fantastisches Basketballspiel. Man hatte bei beiden Coaches danach das Gefühl, sie sind völlig ausgelaugt, auch als, nicht nur als Betreuer der Teams, sondern als Basketballfans einfach bei so einem Spektakel dabei gewesen zu sein. Das dritte Viertel war wirklich wir haben diese außerkörperlichen Andy-Obst-Erfahrungen jetzt schon öfter gesehen in dieser Saison und ich weiß, wir reden mittlerweile jede Woche über ihn, aber es sei auch an dieser Stelle nochmal erwähnt, es ist für mich nichts Vergleichbares in dieser Liga aktuell mit einem Andy Obst is on fire. Andy Obst spürt's, Andy Obst fühlt's im Handgelenk. Es gibt nichts und es erinnert mich an diese Zeit vor 5, 6 Jahren in der NBA mit Stephen Curry, wo man das Gefühl hatte, man ist auf Twitter gegangen und jeder war so, schaltet sofort ein, Stephen Curry fühlt's gerade. Und so geht's mir mit Andy Obst. Andy Obst ist in dieses dritte Viertel reingegangen und man hat gesehen, okay, jetzt ist der Wurf online und dann fliegt alles in Richtung Korb und alles fliegt rein, trifft wieder 8 Dreier in dem Spiel. Man hatte am Ende das Gefühl, dass vielleicht doch ein bisschen die Kraft dann ihm ausgeht. Er hat auch da wieder 36 Minuten gespielt, hatte dann diese, hat da 2 Freiwürfe liegen lassen, kurz vor Schluss, was natürlich sehr untypisch ist für ihn. Aber wenn er, und es ist genau diese Version von Andy Obst, die ich mir vor Jahren schon gewünscht habe, wo dann jedes Play plötzlich für ihn ist in der Offense und es funktioniert fantastisch. Und es gibt nichts Unterhaltsameres für mich. Wenn wir einen schnellen Rundown machen würden, was sind die 3 Dinge, die dich am meisten begeistern, euphorisieren, wenn du sie in einem Euroleague-Spiel sehen kannst? Es muss auf jeden Fall ganz weit vorne dabei sein, oder? Ein Andy-Obst-Heater.
Ja, es ist jetzt nicht sehr objektiv, meine Antworten, weil mein erstes, zweiter Gedanke ist, dass ein paar Szenen, die wir von Maudolo gesehen haben, und ich glaube, ich nehme einen Maudolo-Heat-Check über allen anderen Heat-Checks auf diesem Planeten. Also wer die Szenen nicht gesehen hat, zweimal einfach so ein Typ, die seinen typische so gefakter Antritt, Stepback, die Verteidiger so herbe hat, ins Nichts, ins Nirvana hat rutschen lassen. Aber ja, es ist bei Andy halt jetzt, hat er wirklich auch dieses Selbstvertrauen einfach, dass du weißt, es kommen jetzt, wenn er 2, 3 hintereinander getroffen hat, dann kommen jetzt auch 2, 3. Dann kommt nicht nur einer und der Heatcheck ist im Zweifel vorbei, sondern selbst wenn der erste Heatcheck daneben geht, kommen auch 1,5 im Schnitt danach und das macht umso mehr Spaß. Deswegen werden diese Stretches dann auch einfach größer. Also es sind dann nicht nur noch 2 Würfe hintereinander, wie für viele Euroleague-Saisons von ihm, sondern es ist dann ein Viertel oder es ist dann im Zweifel eine Halbzeit. Und sofort die ersten Gerüchte danach, natürlich im Anschluss. Dubai Basketball.
Oh.
Das lassen wir unkommentiert, bitte.
Ja, interessant. Ja, ich glaube auch, dass wir das unkommentiert lassen erstmal. Da reden wir dann darüber, wenn es soweit ist.
Ja.
Jedenfalls führt Andy Obst mittlerweile die Rangliste der Dreierschützen wieder deutlich an. 3,2 Dreier macht er pro Spiel bei 40,8% Quote insgesamt. Wir haben ja vor kurzer Zeit schon mal verlesen, wie seine Quoten so aussehen aus dem Dribbling. Und wenn er offen ist, er ist jetzt bei offenen Catch-and-Shoot-Dreiern bei, ich glaube, 55% für die Saison. Eine Wahnsinnssaison von Andy Obst, die sich da fortsetzt. Aber über das haben wir ja in den letzten Wochen schon sehr, sehr viel geredet. Wir haben Neuigkeiten und Kaderbewegungen und große Veränderungen bei Panathinaikos. Wir haben den MVP der Finals der vergangenen Saison, den Final Four MVP zurück in Nigel Hayes-Davis in der Liga. Und Pana braucht wirklich dringend Unterstützung. Und man hat jetzt zum einen ein Spiel verloren mit 16 gegen Partizan Anfang Februar. Das ist schon, also das ist dann schon eine ordentliche Hausnummer. Und jetzt auch zuletzt, vorhin schon kurz angesprochen, dieses vermeintliche Spitzenspiel, wobei nur eines dieser Teams aktuell ein Spitzenteam ist, in der Tabelle zumindest, gegen Fenerbahce, ein Game-Winner von Wade Baldwin, der sich, da muss man natürlich zuerst mal auf die Per-Günther-Jubel-Skala gucken. Es war der verschränkte Arme stehen und wegtragen lassen.
Gefällt mir. Das ist eine schöne, war so eine 7,5/10, würde ich sagen, der Jubel.
Und das, was dann natürlich für große Aufregung gesorgt hat, war, wenn ich das richtig deute, dass er auf dem Logo stehen geblieben ist.
Richtig. Dass er Ziel, also er ist ja nicht beim Ziel geendet. Sein Jubel endete nicht im Ziel, auch auf dem Logo, sondern er endete mehr Richtung seiner eigenen Bank und dann hat er sich umgedreht und nochmal demonstrativ hat er sich quasi Richtung Logo bewegt und auf das Logo gestellt und dort noch einmal gepostet. Und, und dann ist genau das passiert, was dann passieren muss, Basti Ulrich.
Warst du da auch empfindlich? Also wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, Carsten Tada trifft einen Game-Winner in Ulm und stellt sich dann aufs wärst du dann auch hin und hättest ihn da runtergeschubst?
Wir haben kein Logo im Mittelkreis, soweit ich mich erinnere. Das heißt, klar, wenn da das Glücksblatt ist und es sind deine Farben und es ist auswärts und du stellst dich da drauf, das haben wir also wie oft haben wir das gesehen? Das haben wir in der NFL gesehen, das haben wir mit Kyrie Irving gesehen, der den Leprechaun beschmutzt hat bei den Boston Celtics oder gegen die Boston Celtics dann, als er bei den Nets war. Also das Spiel mit dem gegnerischen Logo ist klar und die Reaktion ist klar, sie war auch voll im Rahmen. Also das heißt, Lesor, der nicht gespielt hat, kommt und schubst und dann gibt's Rudelbildung. Es ist genau für mich an der Grenze, also ich habe das meine Gefühle nochmal sortiert nach unserem letzten Podcast und es ist wirklich so, ich mag es in der NBA deutlich ruppiger, gerade in der regulären Saison, und in der EuroLeague sehe ich sowas und hoffe tatsächlich, hoffentlich bleibt das, also hoffentlich wird es nicht schlimmer, sondern hoffentlich ist das Maximum, weil man immer Angst hat, dass wirklich ernsthaft noch auch mit den Fans und so Dinge passieren. Also
ja,
aber das ist perfekt. Das ist einfach Würze, das ist ein bisschen Geschichte, das ist das letzte Serie-Halbfinale, das sind Spieler mit Baldwin und Nunn, die sich nicht mögen, die offen die geplänkelt hatten und so weiter. Das ist alles genau das, was den Rest der Saison für mich interessanter macht. Hayes Davis haben wir drüber gesprochen. Also, mein Take bleibt der gleiche. Es ist, du hast jetzt vor 2 Jahren hättest du gesagt, du hast quasi 3 MVP-Kandidaten aus 4. Wenn du jetzt noch Vezenkov hättest, hättest du quasi die besten 3 Spieler des letzten Jahres mit Hayes Davis, mit Shorts. Trotzdem löst das für mich nicht die Probleme. Panna unter der Woche, direkt nach diesem Spiel, in der griechischen Liga verloren. Das erste Mal hintereinander, 2 Spiele dort hintereinander verloren seit der Ataman-Ära. Also, der Baum könnte nicht mehr brennen und jetzt könnte es nicht spannender sein, zu sehen, was damit passiert. Also jedes Panna-Spiel für mich jetzt quasi Must-Watch, auch weil sie auf dem geteilten 10. Rang sind mit 16 und 12 und Dubai wirklich grooved und sowohl Monaco als auch Panna einfach keinen Raum für Fehler haben.
Mal über die letzten 10 Spiele ganz grob. Panathinaikos 11. in Netrating, minus 1,8. Offensive ist völlig in den Boden hinuntergeplumpst, bricht gerade in den Keller durch. Sie sind das drittschlechteste Offensivteam in diesem Zeitraum. Sie verlieren jedes Rebounding-Duell, also wirklich regelmäßig Orgien von zweiten Chancen, die dazugelassen werden. Es wirkt, und wir haben ja das bei Ataman-Teams immer wieder gehabt, ne, diese Phasen in den vergangenen Jahren, auch schon bei Anadolu, wo man das Gefühl hatte, ja, okay, jetzt machen sie mal nicht ernst für 3-4 Wochen. Man hat das Gefühl, alle Spieler haben so einen Gang runtergeschaltet. Wir sind vielleicht jetzt so in den etwas langsamen Teilen der Saison. Das fühlt sich jetzt ganz anders an. Ne? Man hat schon das Gefühl, dass da verzweifelt nach Lösungen gesucht wird und dass aber einfach keine gefunden werden.
In griechischen Spielen werden 8 Mann-Rotationen gespielt und du verlierst die Spiele trotzdem. Und obwohl Kendrick Nunn zurück ist. Das sagt dir alles, was du über die aktuelle Phase wissen musst. Und nochmal, Hayes Davis ist für mich das perfekte Puzzlestein gewesen für andere Teams. Ist natürlich ein super wertvolles Puzzleteil, aber es ist nicht die, wie heißt das, die Milch gebende Wollmilchsau oder so?
Die eierlegende Wollmilchsau.
Die eierlegende Wollmilchsau. Okay. Yeah. Das ist die tatsächlich einfach durch dieses krumme Roster bei Panna einfach nicht.
Was ich jetzt ganz interessant finde, ist Folgendes. Wir haben jetzt natürlich die ganze Saison über schon dieses offensichtliche Problem beim Fit zwischen TJ Shorts und Kendrick Nunn und TJ Shorts generell in dieser Mannschaft. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel jetzt dieses Spiel gegen Fenerbahce, wo man ja sagen kann, sie haben sich da nicht schlecht angestellt. Nigel Hayes-Davis war noch nicht dabei. Man hat mit 2 verloren gegen das beste Team der Euroleague. Das kann passieren. Die Starting Five in diesem Spiel bestand aus Kendrick Nunn, Jaron Grant, Chetty Osman, Juancho Hernangómez und Kenneth Faried. Wir haben keine Minuten von Dinos Mitolu von der Bank. Wir haben 37 von Juancho Hernangómez. Juancho Hernangómez gibt in diesem Spiel 18 und 12, ist sowieso jetzt seit Wochen mit der zuverlässigste Spieler im Kader. Ne? Also regelmäßig, wenn man reinschaut, ist Juancho immer mit der offensiv auffälligste, immer mit der zuverlässigste, defensiv natürlich angreifbar, aber irgendein Tod musst du sterben. Wir haben kaum noch Minuten für Rashawn Holmes, wir haben kaum noch Minuten von Entlastung, von also auch Rokavopoulos spielt kaum noch. Jetzt kommt da Nigel Hayes-Davis rein, der natürlich als Superstar bezahlt wird, als Superstar kommt, in einer Superstar-Rolle spielen soll. Aber im Prinzip auf der Position des Spielers, der jetzt die letzten Wochen als einziger wirklich konstant abgeliefert hat. Allein das macht die Dynamik schon merkwürdig, weil ich sehe nicht wirklich, wie die zwei zusammenspielen sollen, außer Ergin Ataman geht so super Smallball, aber das, ich weiß nicht so recht.
Nee, also am Ende ist es für mich auch immer so ein bisschen dieses Phänomen, was du in der Liga hast. Du vergleichst dich oder du vergleichst auch dein Roster mit der besten Mannschaft, die es gibt und die Titel gewinnt. Mhm. Und das ist am Ende Fenerbahce Switching-Verteidigung. Und du hast für mich da keinen Riesenschritt in diese Richtung gemacht. Also wenn du sagst, natürlich ist Hayes-Davis ein versatiler Verteidiger, aber deine Problemstellen sind immer noch da. Also Shorts wird gegen Fenner quasi seine Probleme haben. Du hast genau mit Slukas und du hast genau auch, was jetzt Wurfkreation, also Offensive, dafür wurde Shorts mal geholt, laut Ataman. Sie haben Probleme, Switch-Verteidigung zu bestrafen, offensiv. Da holst du jetzt Hayes-Davis. Also Hayes-Davis Post-Ups. So 1 gegen 4 oder 2 gegen 4. Das heißt, Hayes-Davis gegen Wade Baldwin, gegen in Hall. Die Unterschiede sind für mich so gering, dass, also klar, es ist ein guter Look, den kannst du gehen, aber damit kannst du nicht 40 Minuten gehen. Und dann hast du Nunn immer noch als Brechstange, der aber massive Probleme hatte, jetzt zweimal in den Playoffs, also weit davon von dieser Effizienz entfernt war. Und ja, let's see. Also es ist super spannend. Ich liebe das alles daran. Ich liebe auch Fenner. Ich liebe das. Die Schubserei hat mir großen Spaß bereitet. Aber ich bin auf dem Basketball-Fit wirklich gespannt, was da passiert.
Letzte Saison Nigel Hayes-Davis mit einer der besten Post-Up-Spieler, was seine Effizienz angeht, in der Liga, gerade gegen Switches oder gerade gegen Mismatches. Und einer der besten 1-gegen-1-Spieler in der Liga, wenn auch in relativ geringem Volumen. Aber es stimmt schon. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es mehr kohäsiv wird, dass es mehr zusammenhängt. Verzeihung, Nigel Hayes-Davis ist ein Spieler, der dir jetzt nicht viel wegnimmt offensiv. Es ist nicht so, dass der permanent den Ball in der Hand braucht und alles alleine macht. Aber er ist auch nicht die Art von Connector, gerade als Passgeber aus solchen zweiten Situationen, die man sich vorstellen würde. Und gleichzeitig gucke ich immer auf diesen Panathinaikos-Kader und habe das Gefühl, aber irgendwann muss es doch klicken. Also es ist Talent.
Nein, ist es nicht. Für mich ist es gar nicht. Es ist Grant ist vorbei. Slukas ist vorbei. Ja. Shorts, abseits des Balles, funktioniert einfach so nicht. Mitoglou scheint ist im Kopf woanders. Kalaitzakis ist ein One-Way-Spieler. So, Sean Holmes und Manimal sind fein. Aber sind zum Beispiel jetzt auch, wenn wir Hayes-Davis sagen, in Post-Up-Situationen gegen Switches, da ist kein Melly im Zweifel, der irgendwo steht und sich clever bewegt, sondern da steht dann Rashawn Holmes unterm Korb oder an der Freiwurflinie. Und dann steht irgendwie Catch-and-Shoot-Slukas irgendwo oder steht sogar Catch-and-Shoot-Shorts irgendwo. Also der Fit ist für mich einfach nicht der gleiche. Und Hayes-Davis zu bekommen, macht alle besser. Aber ich warte nicht auf diesen Ausbruch. Ich warte darauf, dass sich die Leute hinlegen. Es ist die Reise ist einfach vorbei mit dem Kader.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Es ist dann wahrscheinlich auch, wenn es so weitergeht, möglicherweise, es wurde ja schon angekündigt, das Ende der Reise von Ergin Ataman, aber das warten wir alles ab. Wir gucken eins weiter auf die Tabellennachbarn, wo es auch nicht besser aussieht. Platz 8 und 9 der Euroleague sind zwei Teams, die sich ganz, ganz klar im Final vorsehen und eigentlich mit einer Hand am Titel mindestens. In Monaco, ich meine, bei den Monegassen, wir haben es jetzt über die letzten Wochen schon immer wieder begleitet, das Chaos bricht immer mehr aus. Man hat jetzt zumindest mal wieder ein Spiel gewonnen gegen Baskonia mit 102-92, aber danach ging es dann auch von Mike James wieder rund, wieder hoch her.
Er ließ von sich hören, Basti.
Ich habe hier den Tweet oder den X, wie auch immer man sagt, auf, einfach mal von Basketball World auf Deutsch übersetzt. Mike James nach dem Spiel, Spiel gegen Baskonia geht er ins Internet und twittert Folgendes, auf Deutsch übersetzt. Das ist schon verrückt. Ich bin jetzt schon sehr lange in Europa und ich weiß, dass die Bezahlung manchmal etwas unsicher ist, aber ich will nicht angelogen werden. Es wird gesagt, das Geld kommt und dann kommt es nicht. Ich werde für dumm verkauft und das ist respektlos, sagt Mike James.
Ja, das ist ein Ausschnitt. Also es gab ungefähr 10, die in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Er hat sich dann noch unterhalten mit Leuten. Er hat mit, also der Tenor wäre für mich jetzt gewesen genau das. Es geht natürlich um Geld. Er spürt einen Verrat, eine Intrige. Und was man rauslesen kann aus den Texten ist quasi, dass er sagt, andere Spieler haben noch mehr Gehälter bekommen als er. Also Zahlungsrückstände sind im Zweifel bei allen Spielern nicht gleich. Wenn du Mike James bist, gehst du, glaube ich, fest davon aus, dass jeden Euro, den die zusammenbekommen, der erstmal an dich geht. Und wenn du das Gefühl hast, keine Ahnung, du sitzt irgendwo im Bus und irgendjemand sagt, ey, keine Ahnung, ich habe November schon bekommen und Mike James hat November noch nicht bekommen oder Januar, was auch immer, dann kann es halt passieren, dass sowas schnell knifflig wird. Wir wissen nicht die Ins und Outs, das ist das, was auch rauszulesen ist aus den Tweets. Und dann war quasi, ja, also er sagt auch offen, er geht davon aus, dass er nächstes Jahr da weg ist. Er hat keine Lust, belogen zu werden. Und jemand solle doch Giannakopoulos anrufen. Er will einfach irgendwo helfen zu gewinnen.
Das ist krass. Auch zum Beispiel, dass er auf irgendeinen random Fan, irgendwer twittert dann sowas wie, dann geh halt. Und dann antwortet er auch, ja, wenn ich nie zu Monaco gekommen wäre, wäre der Verein immer noch in irgendeiner Bauernliga. Ich habe den Verein relevant gemacht. Das ist schon ein krasser öffentlicher Ausbruch. Und das in der Woche, wo wir ja generell öffentliche Twitter-Ausbrüche von Basketballern sehr eng beobachten. Ja, auch Kumpels, Mike James und Kevin Durant. Sind ja gute Freunde.
Das stimmt. Also, um das Mike James-Thema abzuschließen, einfach noch, also 50.000 Euro Strafe, normalerweise wäre das eine Suspension. Also, wenn sie Spieler hätten, aber sie dürfen keine neuen Spieler verpflichten, aufgrund von Vertragsstreitereien und Liga quasi Vorgaben. Sie können keine neuen Spieler verpflichten, sie haben einfach viel zu wenig Spielermaterial. Sie retten sich in diese Pause, sie sind schon krass gesund geblieben für ihre Verhältnisse, sie haben ältere Spieler dabei, sie haben Daniel Theis mit Mirotić, mit Mike James-Spieler dabei, die zumindest auch alle mal so ihre Problemchen haben. Sie sind dafür überragend durchgekommen, aber sie sind immer noch in den Wettbewerben vertreten. Sie haben gerade im Viertelfinale den französischen Pokal gewonnen, wo Daniel Theis ein super Spiel gemacht hat mit 20 und 10 oder so. Aber das ist so gnadenlos unterbesetzt für so einen gesamten Marathon. Das ist unvorstellbar. Und jetzt müssen sie gewinnen, dass sie nicht noch einfach geschnappt werden, oder dass sie halt irgendwie eine Chance haben, eine Playoff-Serie zu gewinnen. Also, und Mike James ist halt einfach, er gibt keine Fs mehr, glaube ich, in den nächsten Wochen. Also wir haben einfach, es ist jetzt, der Tisch ist reich gedeckt für uns, Bast.
Ja, das Timing davon ist ja auch interessant mit Blick zurück auf den letzten Sommer, weil man sich ja da schon dachte, ne, Mike James ist jetzt 34, hat den MVP-Titel jetzt unter der Haube, er ist der Mann mit den meisten Punkten ever. Vielleicht wäre jetzt nochmal das Kapitel, um irgendwo hinzugehen und nochmal eine neue Rolle in einem neuen Verein zu bekleiden. Er hat sich entschieden für Monaco, er hat im Prinzip ja damit auch verkündet, er möchte seine Karriere mehr oder weniger da beenden und dass das jetzt innerhalb von so kurzer Zeit so auseinanderbricht, ist sehr spannend, weil man das Gefühl hatte, Monaco und Mike James, ich hatte ja immer den Eindruck, dass da so ein bisschen Chaos drin steckt und dass dieses Chaos vielleicht sogar so ein bisschen gebraucht wird in der Art und Weise. Und das erste Mal war vor dieser Saison, wo ich dachte, okay, hier ist alles fokussiert, Mike James weiß, wo es hingeht, der Verein weiß, wo es hingeht, auch wenn ich weiß, dass du jetzt vom Coaching da kein nicht der allergrößte Fan bist. Und dann das. Und dann dieser völlige Meltdown jetzt. Wir schauen mal, wo das hinführt. Ja. Man ist Achter derzeit und wird noch gejagt von unter anderem Dubai, wo Eli Okobo wohl schon unterschrieben haben soll. Auch das wird interessant, wie diese Mannschaft in der nächsten Saison zusammengestellt ist. Aber dann Dann offenbart sich jetzt mal ganz offiziell, was für ein alter Mann ich bin. Ich bin ein sehr, sehr alter Mann in Spirit, denn jetzt gehen wir weiter zu Mike James' Kumpel, zu Kevin Durant, wo ich immer noch nicht ganz verstehe, was eigentlich vorgefallen ist. Okay, Kevin Durant wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach dafür überführt, dass er verschiedenste Burner-Accounts besitzt, also Accounts bei Twitter oder bei anderen sozialen Medien, die nicht gekennzeichnet sind, als dass sie ihm gehören und die unter anderem dafür benutzt wurden, um zum Beispiel solche Dinge zu schreiben wie Kevin Durant ist der Beste und Kevin Durant ist toll und so weiter und so fort. Allein das schon so ein bisschen peinlich, das war aber immer schon klar die letzten Jahre. Und jetzt aber haben wir eine komplett neue Stufe erreicht. Ich kenne nur die Auszüge. Erste Frage von einem alten Mann, der sich nicht viel mit Social Media beschäftigt, an dich. Wo genau, was ist das für eine Social Media Plattform, wo sich Get Off My Dickerson, so ist sein Benutzername, da rumtreibt? Weil es ist nicht Twitter, oder? Oder was? Wo ist das? Wo fand das statt?
Ich hätte auch gedacht, dass es X war, also... Ich bin davon ausgegangen,
es ist die erste Frage, aber dann schon privaten mal Nachrichten, oder?
Ja, ich glaube auch, ja.
Ja, okay. Ja. Okay.
Also, es ist, wenn wir dieses heiße Eisen anfassen, wir erwähnen es zumindest mal. Es ist heute so ein bisschen auch gespickt von Gerüchten. Es ist heute so ein bisschen Boulevardesque. Ja. Dann, finde ich, gehört das genau dazu. Es gab Screenshots von persönlichen Nachrichten miteinander, unter anderem auch Kevin Durant, wie du ja schon sagst, hatte eben diese Burner-Accounts, hat aber natürlich nicht nur die Burner-Accounts, sondern auch viel mit seinem Klarnamen. Ist ja jemand, der sehr aktiv dort ist und sich nicht zu schade ist, auch in den Infight zu gehen, in den verbalen oder in den Tipp-Infight mit Fans und sonst was. Und es hat eine neue Qualität, weil es theoretisch, wenn es stimmt, dass es wirklich sein Account ist, dann gab es einfach viele, viele Nachrichten, wo er sehr schlecht über Teammates aus der Vergangenheit spricht, über Aktuelle, über Şengün kriegt sein Fatback und so weiter. Also man schaut sich das an und denkt jetzt einfach, ist es das? Wenn er es nicht ist, glauben das seine Teammates, dass er das nicht ist? Also kriegt er das quasi in seinem Lockerroom kommuniziert, ich bin es nicht? Und nimmt man ihm das ab oder ist es einfach alleine schon die, weißt du, so, es gibt ja so Grundfesten, so vertrauenskleine Fissuren einfach schon, die entstehen können, einfach nur durch einen Verdacht. Und bei Houston Rockets sowieso die letzten 20 Spiele ganz schön drauf und runter, Steve Adams, die Verletzung gar nicht kompensiert, Riesenprobleme, Ime Udoka mit Kampfansagen und so weiter. Und da ist ja so eine klassische, ja, Lockerroom-Collapse, den wir auch durch Kevin Durant schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Jetzt das allerletzte, was sie da am besten brauchen.
Also du hast so ein paar von den Auszügen erwähnt. Und wie gesagt, die Frage ist, ob es stimmt. Es deutet immer mehr darauf hin, dass es wohl tatsächlich so ist, dass es tatsächlich so stimmt, dass es Nachrichten sind, die von Kevin Durant geschrieben wurden. Und es geht, wie gesagt, sehr, sehr krass gegen die ehemaligen Teamkollegen bei Golden State. Es geht sehr krass gegen Kyrie Irving. Und es geht extrem krass gegen, du hast es schon angesprochen, Alperen Şengün und Jabari Smith Jr., ja, der auch ein aktueller Teamkollege ist bei den Houston Rockets. Wenn man jetzt, also Teamdynamik mäßig, du bist jemand ja auch gewesen, der immer sehr dafür verantwortlich war, dass die Teamdynamik zusammengehalten wird. Ich wäre mir jetzt gar nicht sicher, wer bei den Houston Rockets da so die gute Seele der Mannschaft ist. Wahrscheinlich ist es Fred VanVleet, auch wenn der verletzt ist. Du bist jetzt nicht involviert. Also du bist jetzt Per Günther im Jahr 2026 im Kader der Houston Rockets. Du wurdest nicht erwähnt, aber du kommst jetzt ins Training. Erstes Training nach dem All-Star-Break. Und das hängt so im Raum. Was tut man jetzt?
Sofort einmal kurz 5 Minuten nur in die Kabine. So. Einfach nur, ey, guck mal, was das für ein Bullshit ist. Können wir kurz, nur dass es nicht lingert, dass es sich nicht verfestigt. Können wir kurz gemeinsam darüber lachen, was für ein Bullshit, als wäre das echt so, das kurz begraben, ja, und dann geht's weiter. Also Ja. Das Schlechteste ist einfach, alles, was unausgesprochen bleibt und aber in allen Köpfen ist, ist Gift. So. Und deswegen musst du einfach sofort versuchen, einfach die Bombe zu entschärfen, indem du dich draufspringst oder indem du den Stift, keine Ahnung, was du, ich weiß nicht, wie man Bomben entschärft, den richtigen, korrekten Draht durchschneidest. Weil, aha, ja, das ist die einzige Möglichkeit.
Es sind auf jeden Fall, es sind crazy, crazy Zeiten. In der NBA noch crazier als das, vielleicht sogar, dass das All-Star-Game relativ unterhaltsam war.
Ich habe nichts gesehen, ich habe natürlich auch gesehen, aber es ist so ein bisschen schade, dass unsere Euros, dass unsere Euros jetzt mit dem quasi mit den Boomern dastehen, mit der roten Laterne, All-Star-Game-Laterne. Also es sind jetzt quasi nur noch Luka Doncic und Nikola Jokic, die quasi zu Recht auch in Abschnitten quasi den Boomern dazugeschoben bekommen haben, dass sie doch mit für auch den Verfall verantwortlich gewesen sein, weil sie sich gar nicht bewegen, wenn sie das All-Star-Leiberl tragen.
Ja, ja. Ja, dafür ist Victor Wembanyama aus europäischer Sicht derjenige, der vielleicht auch den kompetitiven Spirit wieder mit angeheizt hat, weil der hatte Bock zu spielen. Also ich habe es, wie gesagt, auch nur in Ausschnitten gesehen, aber sei dir nicht allzu sicher mit deinem Floater oder mit deinem Dunkversuch rund um Victor Wembanyama am All-Star-Game, weil der würde hochgehen und dir das Ding aus den Händen schlagen. Was ich gesehen habe, war ganz okay. All-Star-Game haben wir ja auch in der Vergangenheit eh schon mal thematisiert, dass es leider relativ uninteressant ist und dann eben immer die Geschichten außenrum so ein bisschen interessanter. In dem Rahmen haben wir einen vielmaligen All-Star in Chris Paul, der sein Retirement verkündet hat und jetzt so ein bisschen heimlich still und leise aus der Liga geht. Wir hatten ihn ja, die interessante Situation war ja alleine schon, dass es schon vor 4 Monaten hieß, er wurde gewaved von den Los Angeles Clippers. Dann hat man ihn aber nicht losbekommen. Man hat ihn nicht aus dem Vertrag bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da der Grund war. Das heißt, er war bis zuletzt noch in den Büchern der Clippers vermerkt, gestanden. Man hat ihn dann getradet jetzt und dort wurde er gewaved, entlassen und hat gesagt, er beendet seine Karriere. 2005 in die NBA gekommen, war der 4. Pick damals bei den New Orleans Hornets, eine ganze Generation geprägt, lange Zeit, wahrscheinlich bis zum Aufstieg von Stephen Curry, galt er als der beste Point Guard seiner Generation, der Point Guard. Mit was für Emotionen lässt sich dieses jetzt sehr unrühmliche Karriereende eines der besten Guards aller Zeiten in der NBA zurück?
Ich muss sagen, dass es für mich interessant ist zu beobachten, wie sogar ich, ein ausgewiesener Hater von Chris Paul, mich ertappe dabei, dass es einfach zu traurig ist. Also dieser gesamte Abgang in Kombination mit so der Wahrnehmung von meiner, vielleicht ist sie auch ist sie zu negativ, aber der Wahrnehmung von seiner Karriere, von den letzten 6-7 Jahren, von den entscheidenden Momenten. Das ist ein Mix, der mich dazu verleitet hat, dir ja zu schreiben und zu sagen, Basti, können wir kurz die 3 besten und die 3 schlimmsten Karriereenden zusammenschreiben? Und du hast dich nicht getraut, das einzugehen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich werde dir das auf jeden Fall alles noch um die Ohren hämmern. Aber ich glaube, Stand heute ist es für mich 100%ig unter Top 3. Alleine dieser Instagram-Post, alleine so ein schneller, schmutziger, auf schwarzem Hintergrund geposteten Instagram-Post, einfach so 0815, und davon drängt, sich zurechtzufertigen und dass er sich unverstanden fühlt, dass Leute ihn nicht mögen. Es ist mir schon klar, dass Leute mich nicht mögen, aber ich habe es immer getan und das ist mein Leadership-Modell, das ist halt schwierig und das ist nicht für die Schwachen und so. Das war so von Antipathie auch oder von auch empfundener Antipathie von ihm aus durchtränkt, das ist doch grausam. Also von diesen letzten jetzt, keine Ahnung, 2 Jahren, wo er dann so die gute Seele sein soll, bis zu jetzt vom Hof gejagt. Und er hat ja heute bei Carmelo oder gestern bei Carmelos Anthony's Podcast nochmal so ein bisschen offener gesprochen und auch erzählt, so am Anfang wurde ihm quasi auch mal gesagt, er solle den jungen Spielern nichts erklären. Die letzten Worte mit Lawrence Frank, dem Entscheider da bei den Clippers, war wohl so: Du hast mir doch versprochen, ich darf noch einmal mit Ty Lue sprechen. Hast du mir ein Meeting besorgt? Und dann hat er gesagt, das habe ich nicht geschafft, bitte geh einfach jetzt. Das ist brutal. Und dann ist natürlich erstmal immer die Jersey-Frage, die im Raum steht. Weil wenn er von den Clippers, also man kann nur hoffen, dass es jetzt nur auf die Personalie Tyron Lue quasi festzuzucken ist, dieses miserable Verhältnis zu den Clippers, weil die 5 Jahre in New Orleans haben, glaube ich, nicht gereicht, also weiß ich nicht, ob da ein Trikot hängen wird. Mhm. Und wenn von dem Point Guard, der die zweitmeisten Assists und die zweitmeisten Steals, 9-mal defensives First Team, keine Ahnung, oder All Defensive Team, so 6-mal meisten Steals, 12-mal All-Star, so der Inbegriff der Kontrolle auf dem Spielfeld, wenn da kein Trikot bleibt, wenn da kein Zuhause ist, wo er gerne hinkommt, wo er nochmal Applaus kriegt, das ist doch ein Albtraum.
Es ist vor allen Dingen deswegen so crazy, weil, ich meine, Chris Paul war 2022 noch ein All-NBA-Spieler. Ja, also wir reden jetzt von einem Spieler, der vor 4 Jahren immer noch zu den 15 besten Spielern der Liga zählte. Ich weiß, dass in den Jahren danach, also 2023 bei den Phoenix Suns, ist das ja alles auseinandergebrochen. Aber letzte Saison ja auch noch bei den San Antonio Spurs eine sehr solide Saison gespielt. Das war alles cool. Es gab nie diesen wirklichen Redemption-Arc für ihn. Und dafür ist man, das ist so ein bisschen traurig, zumindest was seine öffentliche Wahrnehmung anging. Weil erinnere dich mal, 2019 bei den Houston Rockets an der Seite damals von James Harden, als er sich verletzte in den Playoffs. Ja, da hat man schon, aber da hatte man vorher schon das Gefühl, okay, Chris Paul ist so ein bisschen, könnte washed sein. Es könnte vorbei sein mit dem Chris Paul, der Star Chris Paul, und der rückt jetzt vielleicht zurück in so eine Rollenspieler-Situation. Und dann gab es dieses eine Jahr bei den Oklahoma City Thunder, wo sie dann in der Bubble waren, wo Dennis Schröder im Team war, ein ganz junger Shai Gilgeous-Alexander im Team war und wo er so eine Renaissance erlebt hat als Chris Paul, der große Denker auf der Point Guard Position, was man von dem alles lernen kann. Shai Gilgeous-Alexander schreibt ihm ganz viel zu, was er von ihm gelernt hat nur in diesem einen Jahr, und man hat das Gefühl, das ist jetzt nochmal dieses Kapitel in der Karriere von Chris Paul, dass es dann irgendwie nie gab. Und das so, ja, wie du schon sagst, so völlig ohne Ruhm und Ehre vorbeigeht, obwohl er sportlich ja immer noch absolute Top-Leistungen gebracht hat. Mann, ich hätte ihm immer noch gegönnt, dass er einen Titel gewinnt. Ich habe ein deutlich besseres, eine bessere Einstellung zu ihm, als, glaube ich, die meisten NBA-Fans. Er ist natürlich ein anstrengender Spieler. Er ist, glaube ich, jemand, der als Gegenspieler extrem frustrierend war. Aber er ist einer der Größten des Spiels überhaupt. Er war ja auch im Anniversary-Team völlig zu Recht. Und ja, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Karriere von so einem großen Spieler, 2-mal olympisches Gold, er hat nie eine NBA Championship gewonnen. Das ist das, was ihm fehlt. Aber da haben wir ja mehrere große Spieler in der Vergangenheit. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Karriere von so einem großen Spieler so traurig zu Ende gegangen ist.
Ich glaube, dass diese OKC-Erwähnung von dir genau richtig ist. Nämlich, für mich war das erste so krasse positive Moment, weil es war in diesem Strudel aus, wir kennen es nicht von großen Spielern, wenn der Status vielleicht so ein bisschen geringer wird und es kommt dieser Weg runter von, sei es angefangen beim schlechtesten Beispiel, wahrscheinlich bei Allen Iverson, über den wir vielleicht kurz noch bei den schlechtesten Karriereenden sprechen können, aber es ist so das Paradebeispiel. Dann gab es diese Mello-Geschichte, dann gibt's Westbrook, dann diese Serien, wo einfach Spieler irgendwie, man hat das Gefühl, boah, sie ringen so krass nach ihrem Status, und Chris Paul kommt zu OKC und man dachte so, okay, da wird er nicht bleiben, das ist ein Rebuilding-Team, gewinnen keinen Blumentopf, so, das wird er gar nicht machen, da wird er gar nicht spielen und so weiter. Und es wirkte so, als wäre er sofort dahin gekommen und gesagt, er reportiert, er gibt alles, er tut alles, was er kann, und wenn sie 30 statt 25 Spiele gewinnen oder 30 statt 20, dann hat er schon seinen Job gemacht und sie overachieven brutal. Und es war so, wow, wie selbstlos, einfach wie professionell. Jemand kommt einfach zu seiner Arbeitsstelle, da sind die Rechte und da tut er alles, was er kann, obwohl er natürlich seinen Ring gewinnen will. So, fantastisch. Aber dann kommt halt nochmal dieses Phoenix-Jahr und das reiht sich halt ein in dieses den Hammy gepult, also Oberschenkelzerrung in Spiel 6 und 7. Für mich die größte Errungenschaft in den letzten 10 Jahren im Basketball wäre gewesen, die KD Warriors zu schlagen. Vielleicht sogar des Jahrtausends. Also wenn jemand diese Mannschaft geschlagen hätte mit James Harden und Chris Paul, wäre das über allem gewesen, was ich sonst als Leistung gesehen hätte. Eine Mannschaft, die vom Talent her so undermanned ist, aber perfekt darauf, so in diese Switching-Defense, Spot-Up-Shooter und dann einfach zwei Typen, die die Offense tragen. Wenn das gereicht hätte gegen die vorher schon beste Mannschaft aller Zeiten gefühlt, plus Kevin Durant dann noch. Das wäre einfach, also du bist vorne und dann, du reißt dir deinen Oberschenkel. Bitter, tut weh. Du bist, keine Ahnung, von den Clippers dieses 2-Turnover-Game in Spiel 5, ich weiß nicht, 2014, ob du das auf dem Schirm hast. So, der Point Guard verdribbelt sich zweimal in den entscheidenden Situationen, also am Ende von dem Spiel, Spiel 5 gegen OKC. Also das erste ist er wieder zu clever für sich selber, will quasi, glaubt, Westbrook foult ihn, aber also du hast immer wieder Spiel 7 gegen die Jazz, Katastrophe von den Clippers. Also immer wieder so Fragezeichen, gerade weil er nicht einfach nur nicht delivert, er macht nicht nur 15 Punkte, sondern er vertändelt einfach den Ball. Er hat einfach Spiele, wo er nie den Ball verliert und er verliert dann den Ball in den letzten 30 Sekunden oder er ist verletzt. Und dann kommt der Redemption Arc kommt dann ja eigentlich bei den Phoenix Suns. Sie sind 2-0 vorne in einer Saison, wo sich alles öffnet und dann Spiel 4, wieder bringt den Ball nach vorne, sie sind 2 hinten, verdribbelt sich, fällt auf den Boden, Turnover, also Ball in die eine Richtung, 4 Punkte Spiel vorbei, Spiel 6-5 Turnover, Spiel 5-5 Turnover, Spiel 6-5 Turnover. Einfach Dinge, die wir nicht gesehen haben. Und die Chance ist vertan. Und dann guckst du einfach und entweder du warst nicht klatsch oder du warst nicht gesund. So.
Ja.
Und er war eine Maschine. Hätte ja in den letzten New Orleans, in der Lakers-Serie beispielsweise, hätte man nicht gedacht, das ist ein Spieler, über den wir hinterher mal mehr in der Lauter in der Wahrnehmung sein wird, dass er nicht delivert. Weil er wirkt ja wie der Typ, der immer zu seinem Spot kommen wird, zu seinem rechten Ellbogen.
Playoff-Game-Winner gegen San Antonio Spurs auch noch, ja.
Aber der ist für mich genau der entsteht in Summe. Der ist glücklich. Weil es ist nicht sein Elbow-Jumper. Ja. Es ist nicht sein, weißt du, es ist der schwierigste Layup, den ich je von Chris Paul gesehen habe, der reingegangen ist. Weißt du? Also es ist nicht der, Chris Paul entscheidet jetzt, was er tut, sondern es ist so, Chris Paul ist am Ende einer Situation und sieht sich zwei ausgestreckte Arme von Tim Duncan und irgendwie so ein Layup, den er in seinem Leben noch nie geworfen hat und der geht rein.
Ja.
Mann, vom Hof gejagt dieses Jahr. Er ist einfach so, wir wollen dich nicht. Die Leute sagen so, hau ab, keiner spricht mit dir. Dass dein Chef nicht mehr mit dir, oder dein Trainer, von dem du nicht mehr mit dir spricht, nicht mehr in einem Raum ist mit dir, um dir zu sagen, ey, Legende, so, ich möchte dich nicht, ich weiß, du hast deinen Führungsstil, aber das eckt zu sehr an, das bringt Unruhe in unsere Mannschaft, die jungen Spieler kommen damit nicht klar, also wir müssen dich loswerden. Sondern, auf non-speaking terms, es wird nicht mehr, man bitte einfach weg und wir sprechen, sagen es dir nicht mal, das ist so krass, Mann. Was muss man da getan haben?
Also es war ja aber auch schon so früh in der Saison, dass man das Gefühl hatte, das kann ja gar nicht sein. Und vor allen Dingen die Clippers, ne, jetzt stehen sie komplett anders da als zu dieser Situation. Sie sind
jetzt die beste Mannschaft der Liga.
Sie waren zumindest die beste Mannschaft der Liga. Ja. Jetzt haben sie natürlich Ivica Zubac getradet, ist weg und auch James Harden ist weg. Das heißt, ich verstehe auch nicht ganz, was da vor sich geht. Man hat bei den Clippers immer das Gefühl, dass da der Hammer der Liga, der über ihnen hängt, mit der ganzen Kawhi Leonard-Sache auch noch ein bisschen was beeinflusst, was wir nicht ganz beurteilen können. Aber erinnert dich mal an die Situation, in der die Clippers steckten, als diese Neuigkeit kam, dass Chris Paul gewaved werden soll. Da war ja nicht nur, sie sind sportlich die schlechteste Mannschaft der Liga. Es war nicht nur, Kawhi Leonard hat irgendwelche Deals am Laufen, von denen wir nicht wissen. Es war ja gleichzeitig auch noch, dass Steve Ballmer sich vor der Öffentlichkeit gedrückt hat und sich versucht hat, in irgendwelchen Interviews zu entschuldigen, möglicherweise für Deals hinter den Kulissen. Es war völliges Chaos. Es war alles brannte, egal ob auf dem Parkett oder neben dem Parkett. Alles stand in Flammen bei den Clippers. Kawhi Leonard war verletzt zu der Zeit auch noch, zu Saisonbeginn. Bradley Beal, das war auch ganz neu, dass er die ganze Saison verpassen wird, den hat man ja auch noch geholt vor der Saison. Hüft-OP, ganzes Jahr raus. Und all das passierte rund um die Entlassung von Chris Paul, wo man dann das Gefühl hatte, was kann der jetzt dafür? Also, was hat der jetzt damit zu tun?
Das ist so krass. Das muss dir so wehtun. Das muss dich auch so erschüttern in deinem Vertrauen, in dem, was du denkst, was richtig und falsch ist. Also wenn du Teil von einer Organisation bist und du das Gefühl, hier bringe ich Wert, das kann ich geben, ich kann Kommunikation bringen, ich kann Wissen bringen, und dann wirst du rausgeschmissen, und der Turnaround ist der heftigste Turnaround, den wir in der jüngeren Basketballgeschichte gesehen haben. Einfach nur, weil du, es ist nichts anderes passiert. Es ist einfach, du gehst und es heißt einfach, niemand mochte dich und geh bitte. Niemand mag dich, geh bitte. Und dann gehst du und dann lachen die, liegen sich in den Armen und gewinnen Basketballspiele am Fließband. So, was ist das denn?
Ja, okay, Kawhi Leonard ist auch zurückgekommen in der Zeit und sieht aus wie der beste Spieler der Liga, seitdem er wieder da ist.
Ja, aber er wirkt
das auch inspiriert. Das hat ist auch noch ein
Faktor. Ja, schon klar, aber er war auch vorher auch Spiele gemacht. Und wenn dann, ey, es ist, wie gesagt, diese Geschichte, er macht eine Halloween-Party und drei Leute kommen, das ist so. Aber nochmal, ich meine, das war ja sogar schon bei den Lob City Clippers. Was der größte Rausch hätte sein sollen, den es gibt. Mit Blake Griffin, ausgewiesener Spaßvogel. DeAndre Jordan, ausgewiesener Spaßvogel. Und das, wenn da schon eine schwarze Gewitterwolke hängt über diesem Kader, weil es einfach anscheinend chemisch nicht zusammenpasst und menschlich und alle sind genervt von Chris Paul, dann, I don't know, dann ist es vielleicht auch einfach ein extremer Mensch in seiner Leadership.
Ich hatte über Jahre hinweg das Gefühl, der weltweit einzige Chris Paul-Verteidiger zu sein, weil ich ihn tatsächlich mag. Ich halte ihn für extrem intelligent und ich kann mir vorstellen, dass es sehr anstrengend ist, mit ihm zusammenzuspielen, aber ich sehe seine Gründe dafür. Ich habe bei manchen Spielern das Gefühl, dass sie so, bei Draymond Green zum Beispiel habe ich oft den Eindruck, dass er einfach nur scheiße ist, weil er scheiße sein möchte. Ich hatte bei Chris Paul nie den Eindruck, dass es unkontrolliert ist, dass es so ohne Sinn ist. Ich hatte bei ihm immer das Gefühl, es geht ihm schon ums Spiel und er möchte gewinnen und er möchte seinen Mitspielern Wege zeigen, wie man effizienter, besser gewinnt, und dabei überschreitet er halt gewisse Grenzen. Und ich habe mich jahrelang als der einzige Chris Paul-Versteher gefühlt. Ich habe zumindest den Eindruck, dass durch diese Ereignisse jetzt ein paar Leute mehr auch auf seiner Seite sind, auch wenn Mitleid mit Sicherheit nicht das ist, was diese großartige Karriere verdient hat, sondern ich hätte mir auch gewünscht, ich habe mir ja schon bei Golden State gewünscht, dass es nochmal so ein Reiten in den Sonnenuntergang gibt mit dieser Mannschaft. Ja. Das hat dann leider aus diversen Gründen auch nicht so funktioniert. Und jetzt ist es zu Ende.
Bitte, um das abzuschließen, ist bei mir einfach so, da war für mich immer der Inbegriff des so diametralen Unterschiedes zu mir. Also nicht, abgesehen davon, dass ich mich nicht mit Chris Paul sportlich vergleiche, so, aber nicht qualitativ, aber so, das Spiel des Chris Paul hatte nichts damit zu tun mit mir. Also, weißt du, normalerweise würde man sagen, ein kleiner Guard guckt sich Chris Paul Highlights an. Aber ich war so, es ist wuselig, ich muss schnell sein, ich muss an jemandem vorbeilaufen und dann versuchen, irgendwie was vielleicht unvorhergesehen ist, irgendwas passiert, und im Zweifel werfe ich zu meiner rechten Seite einen Dreier. So. Er war halt, er ist klein, er ist vom Körperbau genau anders, er ist so dieses Stockiness, er ist alles unter Kontrolle, er dominiert alles, er kann passen, er klaut den Ball, all diese Dinge. So. Und dann war es auch von der Führung her, ich dachte immer, dieser berühmte Satz von Kobe, oder wer weiß, also den Kobe zumindest auch benutzt hat, dieses Friendships come and go, banners hang forever, war für mich immer so, das ist das, also einen gegensätzlicheren Satz zu mir hätte es nie gegeben. Und ich habe auch offensichtlich keine Bänder aufgehangen. Aber ich höre mal so, ich glaube nicht, dass die Reise 14 Jahre für mich, dass es mir wichtiger ist, im Zweifel, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen, Mann, ich hatte eine fantastische Zeit mit meinen Leuten und ich bin so gerne zur Arbeit gegangen und ich habe so krass viel gelacht mit denen und wir haben so geile Sachen erlebt. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, wir haben 3-1 gegen Alba Berlin eine Meisterschaft gewonnen. Und das sagt wahrscheinlich auch viel über mich aus und wahrscheinlich erklärt das auch einiges, was sportlich dann eben erst im Jahr 1 nach mir passiert ist in Ulm. Aber und genau das Schlimme ist jetzt eben, Kobe Bryant hat zumindest 5 Ringe und sagt, kann hinterher sagen, ja, die Leute haben mich gehasst. Die Leute haben, ich habe mit den Leuten nicht gesprochen. Und das ist ja, wird ja auch glorifiziert. Also, das wird ja immer dann rückblickend wird das verändert. Genau wie mit Michael Jordan. Oh ja, der wollte sie nur Battle testen. Er wollte nur, dass sie, er war so ein Assi zu denen und hat die durchbeleidigt und hat die scheiße behandelt und die Schmutz behandelt, weil er wollte, dass sie im richtigen Moment dann durch dieses Stahlbad so stark waren, dass sie den Layup gemacht haben, so. Das ist ja alles auch so retrospektiver Quatsch. Und, aber Chris Paul hat das nicht. Also er hat nicht mal dieses, ja, sie haben mich gehasst, aber niemand mochte mich, aber ich habe auch damit 2 Ringe gewonnen. Sondern er hat jetzt einfach nur noch, ja, er hat es eben nicht. Er hat keinen Gegenwert gegen diesen im Zweifel, seine Art und Weise, Menschenführung zu betreiben. Und ich hoffe, es geht ihm wirklich gut damit und er kann guten Gewissens aufhören, aber es ist eine brutale Karriere, finde ich. Also von der Qualität des Spielers gepaart mit dem Outcome ist so brutal.
Ja, und wir alle haben, oder Chris Paul hätte es verdient, in ganz anderen, auf ganz andere Art und Weise erinnert zu werden. Und ich glaube, das würde auch noch passieren, wenn wir erstmal so 3-4 Jahre Abstand haben zu diesem jetzt schlimmen Ende, denn natürlich ist er auf der Shortlist der besten Point Guards aller Zeiten an Platz 3, maximal 4, also einer der größten des Spiels überhaupt. Du hast das vorhin schon angedeutet, du hast mir geschrieben, die unrühmlichsten, ich weiß gar nicht mehr, wie du es formuliert hast, letzten Karrierejahre oder letzte Abgänge.
Ja, genau, ja, aus der NBA. Genau. Dann lass uns doch Kobe sofort nehmen. Lass uns doch sofort, wir müssen ja gar nicht ranken, sondern wir müssen einfach ein paar aufbereiten. Kobe ist natürlich, ist das Perfekteste. Das Perfekteste Karriere, aber es ist nicht das Beste oder das Schlechteste, sondern es ist einfach the most fitting, also das Passendste. Nicht das Perfekte, sondern das passendste Karriereende aller Zeiten. Die Lakers gehen in den letzten 2 Jahren nach seinem Achillessehne, also im dritten Jahr vor seinem Ende reißt er sich die Achillessehne und dann die letzten 2 Jahre geht er in Siegen. 38 von 126, also 38 Siege, 126 Niederlagen mit den komischen Mitspielern. Belangloser könnte es nicht sein. Er bolzt, was er bekommt und sein letztes Spiel macht er einfach 60 und gewinnt das Spiel heroisch in einem Spiel, wo es um nichts geht.
Gegen die Utah Jazz mit Tibor Pleiss. Ja. Tibor Pleiss damals.
Ja. Wirklich?
Mit von der
Partie, allein dafür hätten wir ihn anrufen müssen eigentlich. Krass, da habe ich noch nie mit ihm drüber gesprochen. Mhm. Okay, aber der ist mal außen vor. Der ist für mich weder gut noch schlecht.
22 von 50 aus dem Feld in diesem Spiel. Kobe Bryant, 50 Würfel in seinem letzten Karrierespiel. Kobe Bryants Karriere generell ist für mich sehr interessant und es wird mit den Jahren immer schwerer, darüber zu sprechen. Natürlich mit dem schlimmen Unfall, der passiert ist, der nicht nur sein Leben gekostet hat, sondern auch das seiner Tochter. Es ist sehr, sehr schwer geworden, über ihn als Menschen zu sprechen und als Basketballspieler, ohne dass man das immer noch mit einkontextualisiert hat. Weil ich habe 2 sehr unterschiedliche Meinungen zu Kobe Bryant, dem Basketballspieler, und Kobe Bryant, dem Menschen, auch für die Dinge, die abseits des Parketts stattgefunden haben. Wenn wir jetzt nur über das sportliche Karriereende sprechen, dann gibt's da natürlich neben dem Achillessehnenriss nicht viel, also da ist einfach nicht mehr viel Positives, außer dass es so eine, es ist ein sehr interessantes Zeitfenster auf Kobe Bryants letzte 2 Jahre zu gucken, wegen diesem wilden Kader, den du schon erwähnt hast, der da um ihn rum ist. Man schaut von heute auf diese Mannschaft und sieht dann einen D'Angelo Russell als Rookie, Nick Young ist in dieser Mannschaft, Jordan Clarkson,
Julius Randle, Larry Nance Jr., also Lou Williams auch noch in dieser Mannschaft. Also wenn man einen Kader, wenn man eine Ansammlung an Menschen zusammenstellen würde, von denen man sagt, wer sollte unter keinen Umständen mit Kobe Bryant zusammenspielen, dann ist es ja D-Lo, Nick Young und der junge Julius Randle. Und es wirkte fast so, als würde man ihn, als würde der Basketballgott ihn quälen wollen für all das, was er vielleicht auch in der Vergangenheit so mit seinen Teammates gemacht hat.
Wenn man wenn du die Namen so erzählst, also Huhn oder Ei, was war zuerst? Waren D'Angelo Russell und Nick Young wahrscheinlich schon, Randle, schon auch genau die, die vielleicht dieses leichte Hang zu leeren Zahlen, empty calories, Scoring, so keine Ahnung, andere Spiel, also so, haben die was von ihm mitgenommen oder waren die einfach alle so, die waren alle zur falschen Zeit am richtigen Ort? Oder waren die auch so ein bisschen, haben die was von seinen, eine Woche nicht beim Training, dann kommt er und spricht mit keinem und beleidigt sie als soft und macht dann am Wochenende 35 von 35 Würfen? Ist da so ein bisschen was hängen geblieben? Oder die letzten? Schau mal, das sind deine zwei ersten Jahre in der Liga. Sind einfach, ist diese Form von Kobe Bryant.
Aha. Ja, interessant. Also bei Julius Randle hat man das Gefühl, dass er bis vor einem Jahr immer noch dachte, dass er so ähnlich ist wie Kobe Bryant. In der Art und Weise, was für Würfe er nehmen sollte und wie er spielen sollte. Seit er bei Minnesota ist, ist er ein komplett anderer Spieler geworden. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was mitgeschwappt ist in den letzten Jahren. Von dieser Mentalität war ja auch sein komplettes Rookie-Jahr über verletzt. Das heißt, er hat ja auch viel davon mitgenommen, ohne überhaupt einen Basketball berühren zu können. Das macht mit Sicherheit auch nochmal was mit einem. Es gibt natürlich von damals so legendäre Clips und Ausschnitte. Ne? Gab diesen Clip von Jimmy Kimmel, wo Kobe Bryant bei Jimmy Kimmel sitzt und ihm wird dieser Moment nach dem Spiel gezeigt, wo sie einen Game-Winner hatten oder so mit Jeremy Lin damals noch im Kader.
Die haben 10 Spiele nicht gewonnen und dann haben sie 1 gewonnen und dann haben sie so, we're back in the building, so zu viert so ein albernes Interview gegeben und sie haben ihn gefragt, was er denn davon hält.
Ja, Kobe Bryant hätte fast auf den Tisch gekotzt. Sehr interessant, dieses Karriereende natürlich davon geprägt, auch dass er, ich weiß noch, dass es so ein bisschen diametral entgegengesetzt wurde zu dem, was mit Dirk versucht wurde in Dallas. Dirk, der ja auf Geld verzichtet hat, um einen kompetitiven Kader zu erstellen. Das ist den Mavericks nicht gelungen, berühmterweise auch wegen Chris Paul und DeAndre Jordan, der zusagte oder doch nicht kam. Und Kobe Bryant war damals nicht bereit dazu, hat sich seinen Max-Contract auszahlen lassen. Dadurch waren die Lakers, zumindest laut eigener Aussage, sehr darin behindert, den Kader umzubauen rund um ihn. Ich weiß noch, dass das damals immer so als behandelt wurde, als guck mal, Dirk macht die richtige Sache, Kobe Bryant macht's falsch. Ich bin mir, aus heutiger Sicht sehe ich das, glaube ich, nicht mehr so. Aus heutiger Sicht würde ich einem Spieler, gerade der einer Franchise so viel gebracht hat, auch sagen, komm, nimm dein Geld. Dieses Karriereende ist eins, was nach so vielen Jahren von höchstem kompetitiven Level, nach so vielen verschiedenen Versionen dieses Teams, dann plötzlich so albern wirkt. Also alleine, wenn ich da D'Angelo Russell und Nick Young sehe und die Geschichten, die ja auch noch hatten, gleichzeitig, wenn du dich erinnerst, dann wirkt es einem Kobe Bryant irgendwie nicht angemessen.
Und trotzdem ist es für mich fitting, weil es irgendwie so, weil viele Rorschach-Tests dabei ist, weil so dieses 60-Punkte-Spiel, also du kannst jetzt, das kann wirklich auch albern wirken für mich, aber du kannst auch, die Kobe-Stans werden einfach sagen, Mann, Kobe Bryant, in seinem letzten Jahr hat er einfach 60 gemacht. So, und es ist, also genau, alleine dieses Spiel sagt für beide Seiten, egal ob du sehr pro oder sehr kontra Kobe warst, fühlst du dich bestätigt daraus gehend. Sagen so, das war Kobe halt auch einfach. Hat dann einfach 50 Würfe genommen in seinem letzten Spiel. Na gut, die haben es immerhin gewonnen. Also, und, wo du schon ansprichst, Dirk Kules ist jetzt, es ist, wenn ich nach guten Karriereenden von Superstars gesucht habe, ist es quasi immer, fällt man in die Gefahr, einfach immer zu den Lifern zu gehen. Also immer zu den Spielern, die die ihre ganze Karriere irgendwo zu Ende gespielt haben und im besten Falle mindestens einen Ring gewonnen haben. Deswegen würdest du sogar sagen, bei Dirk ist wahrscheinlich am nächsten zur Perfektion, weil er ein Jahr mit Luka Doncic zusammenspielt, vermeintlich, also alles tut, gewinnt den geilsten Ring der NBA-Geschichte und übergibt dann den Staffelstab. Einziges Häkchen ist, war die Phase, wo er große Probleme hatte, sich körperlich zu bewegen, zu lang und hat er vielleicht noch, also ein bisschen zu viel Körperlichkeit abgegeben in den letzten Jahren. Das ist für mich das Einzige, was da mitschwingt. Also wenn man sagen würde, so perfekter Zeitpunkt, ja, right place, right time, so dramaturgisch und so, da, der wär's gewesen so. Also gefühlt, wenn Luka Doncic 2 Jahre früher gekommen wäre und Dirk hätte 2 Jahre früher abgegeben und könnte jetzt so, wirkte in manchen Sachen noch so ein bisschen gesünder heute, dann würde ich, geht's nicht besser.
Ja, für mich ist das Karriereende von Dirk insofern ein bisschen underwhelming, weil natürlich die Storyline super ist und jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr so Storybook-Ending-mäßig ist, weil Luka Doncic aus Dallas vertrieben wurde und damit auch Dirk lange vertrieben wurde. Ich glaube, die nähern sich erst jetzt wieder an, die Mavericks und Dirk Nowitzki. Aber es ist deswegen so ein bisschen schwierig, als perfekt zu bezeichnen, weil die Mavs echte Chancen verpasst haben, das Team nach dem Titel kompetitiv zu halten an Dirk Nowitzki. Man hat schon
im Jahr danach... Ja, du hast vollkommen recht, aber das... Schieß los.
Ja, okay. Ja, genau.
Aber wenn du ja quasi auf Dirk gucken, das ist ja 6-7 Jahre noch her, weißt du? Also du sagst dann ja, klar, die Chandler, nicht Verlängerung und diese ganzen Sachen, aber das ist ja, dann nimmst du 8 Jahre und mischst die in sein Karriereende. So. Ey, für mich ist jetzt einfach mir so quasi das letzte Jahr, so wo hört er auf, oder letzten maximal 2, weil es gab ein paar, die sind so an der Perfektion vorbeigeschrammt. Natürlich schmeißen wir jetzt gleich den Großen raus, Jordan. Was wäre das für ein Karriereende gewesen, wenn er einfach nicht zu den Wizards gegangen wäre? Mhm. Ich finde die Wizards-Jahre nicht so schlimm persönlich, aber come on. Wenn du And-One-Steal, Jumper, aufhörst, boom, dann MVP, Finals MVP, ciao. Egal, hat er nicht geschafft. Kareem Abdul-Jabbar ist nah dran vorbeigeschrammt. 87, 88 noch Meister geworden, war 39 und 40 Jahre alt, hat dann noch ein Jahr dran gehangen. Also auch kein Lifer, wäre so 2 Teams, hätte mit beiden das Ding gewonnen, 5 mit Magic, dann 6 Titel, alle Rekorde, 2-mal Meister und hätte dann aufhören können, hat aber noch ein Jahr dran gehangen, haben sie gegen auf die Mütze gekriegt von Detroit im nächsten Jahr, 4-0 gesweept worden, hat dann nur noch 12 im Schnitt gemacht. Da wollte ich nur eine Sache kurz erwähnen. Die Lakers verlieren 4-0 in den Finals. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. James Worthy macht 25 im Schnitt. Magic ist 29 Prime. Es ist das Jahr vor HIV. Danach der beste Scorer der Mannschaft, nach James Worthys 25, Michael Cooper mit 12. 12 und 7.
Krass, ja.
Kareem, 12. Tony Campbell mit 11. Und dann erst Magic Johnson mit 11 Punkten und 8 Assists gesweept worden mit 29. Mhm. Nasty.
Schon nasty, ja. Bei Magic Johnson ist es für mich sehr interessant, wie oft seine Karriere im Nachhinein verklärt wird. Magic Johnson ist natürlich wahrscheinlich einer der besten Passgeber ever, aber es gibt schon viele Momente, wo Spieler, wenn zu dieser Zeit von Magic Johnson Social Media existiert hätte, wo man über ganz andere Sachen reden müsste. Aber klar,
29-jähriger Super-Duper-Star. 11 und 8 und gesweept werden? Okay. Egal. Yeah. Haben wir jetzt keine Zeit?
Stell dir vor, was da heutzutage, wenn wir Shai Gilgeous-Alexander in den Finals hätten mit dieser Statline, ja. Nein, es sind natürlich auch etwas andere Zeiten, aber ja. Verpasst dann natürlich 4 Jahre, kommt dann noch einmal zurück, Magic Johnson. Auch das für sich ein interessantes Karriereende. das mit Sicherheit auch eher vielleicht zu den Bittereren gehört.
Okay.
Interessant.
Kareem, ich jetzt noch mal ein paar durch. So, erzähl Kareem. Ja, erzähl.
Ja. Sorry. Nee, ich habe als traurig, das sind jetzt nur so meine Eindrücke, als traurig in Erinnerung folgende Namen. Natürlich Allen Iverson ist irgendwie sad, ja. Dieses Karriereende. The Boogie Cousins ist für mich sad. Carmelo Anthony, auch wenn das am Ende sich wieder so ein bisschen rumbiegt. Und Russell Westbrook hatte sich, ich meine, der spielt noch, aber bei Russell Westbrook hatte ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre große Angst, dass das mal einer der ganz großen Vergessenen wird, weil es ging ja Karriereende dann so. Und ich habe das Gefühl, der baut sich gerade wieder so ein bisschen, auch wenn er bei den Sad Sack Kings ist. Ich habe das Gefühl, der holt sich wieder ein bisschen was zurück davon gerade. Das ist so mein schneller Eindruck.
Ja, perfekter Eindruck. Genau das gleiche. Iverson finde ich nicht nur ein bisschen sad, sondern Katastrophe. Einfach mit 34 spätestens aus der Liga raus und auch vom Hof gejagt quasi. Melo finde ich auch fast den Uptick hinten raus wichtiger als es davor. Also wenn es einen Spieler gab, wo man dachte, er wird es nie verstehen. Er wird nie, weißt du, so immer so, oh, es ist Politik. Warum wird Melo nicht mehr als Superstar bezahlt und so. Und dann war immer so, Mann, weil er nicht mehr verteidigt und es ist einfach, es geht so nicht. Aber dass er am Ende noch gefühlt sein Lachen zurückbekommen hat und diese Rollenspieler-Dasein doch noch so im allerletzten Lakers-Jahr zumindest oder noch bei Portland angenommen hat, fand ich eigentlich so menschliche Reife, krasses Wachstum. Das fand ich eigentlich eine tolle Geschichte. So, egal. Und Westbrook finde ich einfach nur krass. Der spielt jetzt wieder so gut, dass dieser Zustand des Bizarren geht jedes Jahr irgendwo hin, noch vielleicht 4 Jahre so gehen könnte. Und dann wird es einfach lange. Also der ist jetzt 7 Jahre nicht mehr in OKC. Es sind nicht jetzt so 3-4 Jahre, sondern es sind 7 Jahre. Das heißt, wenn er jetzt wirklich noch so gut spielt, wie er jetzt spielt, und das noch 3-4 Jahre macht, dann hat er einfach so eine 10-Jahres-Abschnitt, 10-11-Jahres-Abschnitt, wo er so ein Jahr in Washington, ein Jahr da, bei den Lakers kurz, dann wieder nicht bei den Lakers. Dann gar kein Vertrag. Denver, Sacramento, das wäre schon noch skurril. Ich gebe dir noch zwei, drei, die so ein bisschen so unter dem Radar sind. Und zwar zwei fast perfekte, aber Iguodalas Name ist nicht groß genug, aber Iguodala gewinnt alle 4 Golden State Meisterschaften. Name ist nicht groß genug, aber was ich nicht auf dem Schirm hatte, ist, er war ja in Miami 2 Jahre und kommt dann wieder zurück für den letzten Ring und ist quasi, also so diese Transition von Philly unzurecht, also irgendwie alle sind unzufrieden mit dem, was kein Superstar, und dann nimmt er alle mit, also er nimmt sogar diesen verrückten Run, ist Teil der Death Lineup und geht dann aber nochmal, lässt sich ein bisschen bezahlen in Miami und kommt dann aber nochmal genau zurück für seine letzten 2 Jahre und gewinnt dann nochmal die Meisterschaft. Das ist schon sehr nah an der Perfektion, aber der Name ist nicht groß genug. Jason Kidd, muss man sagen. Jason Kidd war so nah an der Perfektion. Startet seine Karriere in Dallas. Tingelt rum, was weiß ich, also Dallas, Phoenix und so weiter, New Jersey. Und kommt dann für diesen Abschluss nach Dallas 2011. Und wenn er da aufgehört hätte, wäre es vielleicht eine der größten, also der besten späten Karrieremoves, so Ring Chaser, schönsten Geschichten, die es gibt in der Karriere, in der NBA-Geschichte. Aber er geht nochmal nach New York. War ein lustiges New York-Jahr. Also er spielt nochmal ein Jahr in Dallas, was so lala läuft, und dann geht er nochmal nach New York. Es sind so ein bisschen so, zählt nicht ganz. Kurz davor. Und jetzt kommt der Name, der für mich, wenn wir von den Lifern weggehen, die einfach das ganze Leben irgendwo gespielt haben, underrated Karriereende, ist Ray Allen. Für mich beispiellos, 2-Team-Karriere, einmal als Scoring-Superstar und dann in dieser Rolle. Und dann nochmal geht der, auch wenn er sich ein paar Freundschaften zerschossen hat, die 2 Miami-Jahre und natürlich, dass er verändern seine Karriere nochmal in Gänze. Also für die Spieler, die spät nochmal einen Wechsel gemacht haben, ist für mich Jason Kidd Nummer 2 und Ray Allen Nummer 2. Nimmt den Wurf mit und hätte auch noch weiterspielen, also hätte so, du erinnerst dich an die Version von Ray Allen, der hätte auch noch 3 Jahre so LeBrons Coattail, hätte noch weiterspielen können, aber geht dann einfach. Sagt dann einfach, alright, ich schieße 40% Dreier, mache 10 im Schnitt und ich kann immer noch verteidigen, aber ich bis hierhin, ich habe mir meine Karriere-Highlight noch vorletztes Jahr mitgenommen mit dem einen der größten Würfe aller Zeiten und das war's.
Ja, Ray Allen, super Call. Ich meine, das perfekte Karriereende, wenn man noch einmal kurz zu den Lifern zurückgeht, ist wahrscheinlich David Robinson. Ne? 2003
mit Robinson? 37.
Ah, macht nochmal,
ja.
Spielt nochmal eine große Rolle für die Spurs in den Playoffs. Das letzte Mal in seiner Karriere, nachdem es davor schon so aussah, als wär durch körperlich. Spielt dann nochmal an der Seite von Tim Duncan. 23 Minuten im Schnitt und vor allen Dingen defensiv nochmal wirklich auf extrem hohem Level für sein erhöhtes Alter. Damals war 37, wie heute 56. Und gewinnt den Chip, gewinnt den Titel in seiner letzten Karrieresaison und hört dann auf, seine zweite Meisterschaft, nachdem er seine ganze Karriere über bei den San Antonio Spurs verbracht hat. Das ist für mich so, ja. Und eine Karriere, die ich noch einwerfen möchte, weil die so bittersüß geendet hat und für mich immer die Benchmark sein wird für einen Spieler, den die ganze Basketballwelt für immer lieben wird. Streets Won't Forget Spieler Nummer 1 für mich ist Derrick Rose. Derrick Rose, dessen Karriere für immer in tiefe Trauer gehüllt sein wird. Oder es sah zumindest so aus, als wäre das für immer die traurigste Geschichte der NBA. Der klare nächste Superstar dieser Liga, der jüngste MVP aller Zeiten, der sich nicht auf seinen Körper verlassen kann und dessen Körper unter ihm wegbricht, ohne falsches Zutun von ihm. Ein absoluter Profi, von dem man nie was anderes gehört hat, als dass er der beste Mensch aller Zeiten ist. Jeder liebt ihn. Es funktioniert körperlich für ihn nicht. Und dann hat er kurz vor Ende seiner Karriere nochmal diese Jahre in New York und dieses 50-Punkte-Spiel, wo er in Tränen ausbricht und beendet dann seine Karriere in Memphis, wo er gleichzeitig auch einer der wenigen positiven Einflüsse in der Kabine ist. Und dieser Redemption-Arc, dass er am Ende seiner Karriere nochmal was Positives gefunden hat, weit weg von dem Level, auf dem er vermeintlich mal spielen sollte, das fand ich ein cooles Ende. Ich finde
Derrick Rose's Karriere sehr schön. Das wäre auch ein fantastisches
Ende. Für all die verpasste Potenzial, das es da natürlich gibt, ja.
Es wäre noch ein fantastisches Podcast-Ende gewesen, aber ich finde es heute nicht schön, wenn wir positiv enden, sondern wir sollten in Schande und Hässlichkeit enden. Deswegen würde ich gerne noch mal eins meiner beliebtesten Negativbeispiele rausschmeißen. Steve Nash, unser geliebter Kompagnon auf anderer. Die Lakers-Jahre, also das erste Lakers-Jahr, dieses Cover mit Dwight Howard und Kobe Bryant, es ist schon so richtig räudig. Gelb steht ihm gar nicht. Er sieht aus wie einfach so ein Accountant, der da nochmal mitspielen möchte. Sein Körper verrät ihn. Er hätte einfach gehen sollen. Und dann ein revolutionäres Medienkonzept. Eine Doku, eine vierteilige Doku, während er sein letztes Mal Finishline, glaube ich, mit The Ringer sogar involviert. Also er entscheidet sich, sein letztes Jahr zu begleiten. Und die Doku hätte einfach heißen können, aua, mein Rücken tut weh, weil er kann sich nicht mehr bewegen und er muss, wir sehen nur Bilder, wo er so 4 Stunden lang seinen Rücken bearbeiten muss, dass er so wie sich wie ein normaler Mensch bewegen kann. Und er stolpert übers Feld und man hätte sich gewünscht, Nashty, er lässt es einfach. Aber es ist ein Mahnmal. Als weißer, älterer Mann mit lichtem Haar, ich würde auch niemals mehr zu Lakers wechseln, weil ich einfach, das gelbe Trikot, das kannst du, das geht nicht. Das schaffst du nicht. Und auch der Rückenschmerz. Und deswegen war das keine gute Entscheidung.
Wir enden mit Steve Nash. Sehr, sehr passend, auch als kleiner Gegenpool noch zu.
Ja, zu wir Chris schmeißen Paul, jetzt so Ewing bei Orlando und Olajuwon Toronto, sowas lassen wir einfach. Das wissen wir alle, das ist Quatsch gewesen. Aber
Steve Francis ist noch sehr weit oben. Also Steve Francis geht innerhalb von 2 Jahren von einem der besten Scorer der Liga zu einem Spieler, der nicht mehr gerade auslaufen kann. Auch das ist auch sad. Mal abwarten, was bei Ja Morant passiert noch die letzten nächsten 1-2 Jahre. Auch da könnte es sehr, da könnte es in die
positive Wendung. Komm mal, wir hoffen.
Das ist dann doch zu negativ. Wir hoffen auf Ja Morant, wir hoffen auf Thomas Isalo bei den Memphis Grizzlies und wir hoffen auf Benny Zander, denn der wird nächste Woche wieder da sein im Podcast, nachdem man mich jetzt hier für 3 Wochen durchgehend ertragen musste bei der Olympia-Verpflichtung für Benny Zander.
Wer weiß, ob der nochmal zurückkommt.
Sehr viel Spaß gemacht.
Mit den ganzen.
Ja, meinst du, dass der weg ist?
Der GZ-Benny, was weiß ich, ob der nochmal hinkommt für uns.
Ja. Das werden wir nächste Woche erfahren. Wenn ihr nächste Woche mich hört, dann wisst ihr, Benny Zander ist zu groß geworden für Basketball. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder Basketball. Diese Woche spielfrei in der Euroleague, aber es gibt natürlich trotzdem genug cooles Zeug
DBB,
zu sehen.
DBB! Dann, Johannes Thiemann ist wieder da. DBB. Vom 1. November bis zum 31. Januar nicht gespielt. Der Kader ist raus, keine Überraschung. Hauptsache Thiemann ist wieder gesund. Bitte, bitte nach Gehirnerschütterung. Er ist wieder da, er spielt seinen Monat Basketball. Come on!
Yes. Das heißt, siehst du, das Thema hatte ich komplett vergessen jetzt wieder gegen Ende, dass wir das ja auch noch hatten. Nächste Woche dann die Beschäftigung auch mit der deutschen Nationalmannschaft und dem Fenster, das da Anfang März ansteht. Per, ich sag danke. Bis bald.